Wahlkampf im Wahrzeichen. Die Wiener Parteispitzen duellieren sich im Riesenrad. Nur FPÖ-Chef Nepp nimmt die ATV-Einladung nicht an. Rote Pole Position. Laut aktueller Umfrage kann Michael Ludwig den Champagner kaltstellen. Krisenmodus. Die Corona-Pandemie dominiert auch diese Woche die Innenpolitik.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Recht herzlich willkommen, ein bisschen später als sonst. 22.22 Uhr ist es. ATV aktuell die Woche mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Knapp.
Und unserem Meinungsforscher Peter Hayek. Ihnen auch einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und danke für die Zahlen, die Sie mitgebracht haben. Die werden wir ganz ausführlich besprechen. In zwei Wochen wird in Wien gewählt. Wir haben ja heute ausführlich die Duelle gesehen rund um die Wien-Wahl. Und da schauen wir jetzt mal ganz, ganz kurz rein und bin schon gespannt auf Ihre Analyse. Schauen wir uns das erste Duell nochmal an und schauen wir hinein. Das war Michael Ludwig gegen Gernot Blümel.
Ich glaube, jetzt ist es wichtig, an einem Strang zu ziehen. Die Herausforderungen sind groß. Die Zahlen der Infizierten steigen in Wien, ja, steigen in Österreich.
Zunächst mal glaube ich, dass ein Befund richtig ist, dass wir diese Krise dann bewältigen können, wenn wir zusammenarbeiten. Nun, ich kann mich erinnern, dass der Herr Stadtrat Hacker im Frühjahr, als wir die ersten Maßnahmen gesetzt haben, schon der Meinung war, das sind lustige Cowboy-Aktionen und es gibt hysterische Ärzte. Und der Herr Ludwig hat auch gemeint, dass man die Parks in Wien möglichst rasch aufsperren sollte.
Corona natürlich ein ganz, ganz großes Thema in diesem Duell. Wenig überraschend, aber sonst hat man das Gefühl gehabt, es ist relativ eisig, die Stimmung, aber man hat auch nicht richtig Lust, das Gegenüber anzugehen.
Ganz genau so ist es. Also man hat gesehen, wirkliche Partner, glaube ich, werden die beiden Herren nicht. Also in Richtung Koalitionsgeschichte ist Rot-Türkis, auch wenn der Herr Blümel dann was anderes gesagt hat, an anderer Stelle eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, zumindest in dieser personellen Zusammensetzung. Das, was vollkommen richtig ist, ist, dass einerseits der Bürgermeister wirklich versucht, da wirklich über den Dingen zu schweben, gesagt hat, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit, Zusammenarbeit. Einerseits will er dadurch natürlich keine Angriffsfläche bieten, andererseits will er aber natürlich auch eben nicht auf dieses tägliche Hickhacke einsteigen. Das ist angesichts steigender Corona-Zahlen zwar schwierig, aber das ist seine Strategie. Und beim Herrn Blümel hat man gesehen, übrigens nicht das erste Mal, dass er zwar immer wieder das wiederholt, was wir gerade im Zuspieler gesehen haben, also die Aussagen von Hacker und von anderen aus dem Frühjahr, aber das Wien-Bashing, das viel zitierte, das gibt's erst wieder, seitdem die Zahlen wirklich gestiegen sind. Und auch da eher faktenorientiert. Warum ist das so? Weil die ÖVP gesehen hat, dass es ein Problem ist, wenn man komplett drauf trischt auf Wien, dann hat das eher den gegenteiligen Effekt. Dann kann nämlich die SPÖ genau mit dieser Auflage mobilisieren. Und das will man natürlich von Seiten der ÖVP verhindern. Außerdem gibt es, der Kollege Hayek wird es sozusagen beweisen können. Nämlich sehr, sehr gute Persönlichkeitswerte vom Herrn Ludwig und da lässt man es dann mit den Brachialattacken eher sein.
Es gibt ja die Theorie, dass bei so einem Duell, also Michael Ludwig ist ja weit vorne, der dahinterliegende meistens Punkte machen kann oder dass es für ihn zum Vorteil werden kann. Hat Gernot Blümel aus dieser Rolle schöpfen können? Hatten Sie den Eindruck bei diesem Duell?
Nein, diesen Eindruck hatte ich nicht. Die Theorie kenne ich übrigens nicht. Also lassen Sie es mal dahingestellt. Er konnte es auch deshalb nicht, weil Michael Ludwig seit geraumer Zeit nämlich eigentlich das macht, was er in allen anderen Diskussionen jetzt auch schon gemacht hat, er gibt eigentlich den zweiten Moderator. Also er ist nicht der Bürgermeister, der einen Konter gibt, wie es Michael Häupl zum Beispiel sehr, sehr oft getan hat, sondern er ist sehr moderat unterwegs, er ist moderierend unterwegs und er hat zum Beispiel auch in den Sequenzen gesagt, lassen wir uns nicht über die Vergangenheit reden, schauen wir nach vorne. Und das ist natürlich ein sehr, sehr beliebtes Mittel, um einfach die Gummiwand zu spielen und ja, keinen Konflikt aufkommen zu lassen.
Und kommen wir jetzt zur Beweisführung, die Sie angesprochen haben, Bürgermeister Direktwahl, die Zahlen, die Sie für uns erhoben haben, schauen wir es uns an und da können wir, glaube ich, ganz gut verstehen, warum Michael Ludwig so wahnsinnig entspannt ist momentan.
Ja, also Michael Ludwig ist deshalb entspannt, weil er eigentlich überhaupt keinen, er hatte noch nie einen Gegner, aber jetzt hat er überhaupt keinen Gegner. Man sieht, seine Werte sind zunehmend gestiegen, während die von Gernot Blümel laufend gesunken sind und das ist ein massives Problem für die ÖVP. Jetzt geht die ÖVP schon in ihrer Erklärung massiv dagegen, gegen diese Verluststimmung vorzugehen, aber sie ist nun einmal da und Gernot Blümel hat als Spitzenkandidat wirklich ein Problem. Er ist nicht in der Lage gewesen, als Finanzminister dem Michael Ludwig, der zum ersten Mal antritt, wirklich Paroli zu bieten. Man hätte sich schon vor dem Wahlkampf einen deutlich anderen Wert erwartet. Nicht, dass er das streitig machen kann, aber grundsätzlich ist es eigentlich eine schwache Performance.
Bisher muss der Sebastian Kurz wieder ausrücken für die Türkisen in Wien?
Naja, es ist bei mehreren Parteien, nicht nur bei der ÖVP so, dass der eigentliche Spitzenkandidat quasi da assistiert wird von anderen. Das ist bei der ÖVP Sebastian Kurz, das ist bei den Neos von Sepp Schellhorn bis hin zu Beate Meindl-Reisinger, gleich ein paar Bundesgrößen. Und das ist auch bei der Frau Hebein, haben wir dann in dem Duell mit der Frau Hebein gesehen, tatsächlich der Herr Anschober. Also insofern, ja, da ist natürlich Kurz auch drauf. Die Frage ist nur, und das, glaube ich, wird schon dämpfen, das ÖVP-Ergebnis in Wien, jedenfalls im Vergleich zu dem, wie man bei der Nationalratswahl in der Bundeshauptstadt abgeschnitten hat, dass man da nicht alle halten kann eben von der Nationalratswahl. Es wird durchaus so sein, dass einige, die damals ÖVP oder Türkis gewählt haben, diesmal sogar Ludwig wählen. Also da sollten wir uns nicht täuschen, da unterscheiden die Wählerinnen und Wähler sehr, sehr genau, auf welcher Ebene sie da jetzt unterwegs sind. Und insofern ja, wird die ÖVP sicher zu den Gewinnern zählen am Wahlabend. Das ist schon klar. Man kommt aber auch aus dem wahlpolitischen Nirvana. Aber so wirklich in den Himmel wachsen werden die türkisen Bäume jetzt in dem Fall auch nicht.
Zweites Duell, das wir geplant hatten, war Dominik Knepp gegen Heinz-Christian Strache. Dominik Knepp ist dann nicht zu dem Duell entschieden und Heinz-Christian Strache hat sich allein unseren Fragen gestellt.
Ich finde es wirklich grundsätzlich traurig, wenn jemand offensichtlich kneift und nicht den Mut aufbringt, sich einer Diskussion zu stellen. Naja, wenn die Wählerinnen und Wähler vom neuen Parteichef Hofer als Narrensaum beschimpft werden, nämlich diejenigen, die die letzten 15 Jahre auch die Arbeit wertgeschätzt haben und auch die Inhalte, für die ich eingetreten bin, wertgeschätzt haben, dann fühlen sich viele abgestoßen. Und natürlich fallen Sicherheits- und Repräsentationskosten an. Und das hat man dann bewusst auch mit dem Mitzuschuss so genehmigt, weil es ja Generalsekretäre gab, die ein Mandat hatten und die auch ein Zusatzgehalt hatten und daher weit mehr als der Obmann verdient haben.
So, jetzt die Frage an den Meinungsforscher. Dominik Knepp hat hier auf viele Zuschauer verzichtet. Große Geschichte, dass er zum Duell nicht erschienen ist. Schadet ihm das nicht im Wahlkampf?
Ja, das ist eine andere Theorie. Ja. Übrigens, das Glas ist halb voll oder halb leer Theorie. Ja. Natürlich hat er hier eine Chance ausgelassen, seinem direkten unmittelbaren Kontrahenten Paroli zu bieten. Auf der anderen Seite wollte er eben nicht die Möglichkeit geben, sich hier anders, besser, wie auch immer zu präsentieren. Heinz-Christian Strache hat das weidlich genützt, indem er die ganz klassische "Ich bin der Phönix, der aus der Asche aufsteigt und ich habe doch nichts gemacht und ich wurde da korrekt bezahlt". Diese Geschichte konnte er spielen. Da kann man auch als Interviewerin, was die Silvia Saringer betrifft, gar nicht viel dagegen machen, weil er legt diese Platte auf und die spult er ganz, ganz professionell ab. Heinz-Christian Strache hat ein ganz anderes Problem und ob er das heute gelöst hat, weiß ich nicht. Seine Wähler sind deutlich untermobilisiert. Also während im Schnitt die Wähler zu 70% sagen, sie gehen zur Wahl, sind bei Heinz-Christian Straches Wähler 56%. Und das Absurde ist, die Strache-Wähler sagen, ich werde ihn ganz, ganz sicher wählen, aber ich weiß noch nicht, ob ich hingehe. Und das ist sein Problem. Und ob er das heute gelöst hat, das glaube ich ja nicht.
Sie haben für uns abgefragt, der beste Parteiobmann für die Wiener FPÖ. Und da schauen wir uns da die Ergebnisse an.
Ja, also das ist ein bisschen eine kuriose Frage, wenn man so will, aber wir haben abgefragt, Knepp, Kickl und Strache, und das sollte Dominik Knepp durchaus zu denken geben, das sind nämlich die blauen Wählerschaft und nicht nur die gesamte Wien-Wählerschaft, sondern das sind die blauen Wähler und die präferieren Herbert Kickl. Da könnte man jetzt simpel sagen, Strache will man nicht mehr, weil Ex, Knepp ist zu jung und zu unerfahren und deshalb tendiert man zu Herbert Kickl, da weiß man, was man bekommt.
Herr Hofer, Ihre Einschätzung zu dem Strache-Gespräch, Duell war es ja keins.
Richtig, ja. Es war so, dass ich in weiter Herr Strache da über die, wie viel waren es, 15, 16 Minuten, eigentlich von einer Verschwörungstheorie zur nächsten gehandelt habe, nicht? Also einmal war es die Erklärung, warum will man ihm da so übel, und er war ja eher am Weg, irgendwie die Welt zu befreien von allem Joch, das man sich vorstellen kann, und dann kam das böse Ibiza und das war alles Falle und was weiß ich, und auch noch die eigene Partei war daran beteiligt. Also die Verschwörungstheorie, die ist wirklich steil. Man muss sagen, dass die FPÖ, jetzt schauen wir mal, wie viel Prozent er wirklich macht, ein bisschen was wird aber wegknappern. Insofern wird die FPÖ schon ein bisschen Opfer ihrer eigenen Strategie, denn Verschwörungstheorien sind ja bei der FPÖ nicht ganz neu. Es ist dann wirklich dann auch absurd geworden, als er sich sozusagen versteigert hat in die weiteren Theorien, was jetzt angeht, den Währungsschnitt und die Corona-Diktatur. Sozusagen, er will seine Leute zwanghaft fast vorführen, ja, bei der Wahlurne. Briefwahl wird wahrscheinlich weniger gut funktionieren. Aber da sieht man schon, dass da schon dass es nicht so läuft, wie er sich das vorstellt. Es ist noch immer möglich für ihn, gar keine Frage, dass er einzieht. Die meisten Umfragen haben ihn knapp draußen oder knapp drinnen, je nachdem. Aber es hängt natürlich wirklich alles für ihn von dieser Wahl ab. Und insofern hat er da heute sein Möglichstes versucht. Und wissend darum, dass das nur eine sehr, sehr kleine Klientel, natürlich auch der ehemaligen FPÖ-Wähler, war fast bei 31% 2015, in dem Fall anspricht.
Aber er muss schon noch was machen, Sie haben es gerade erzählt, um seine eigenen Wähler, die sagen, sie wählen, zu mobilisieren, tatsächlich zur Wahl zu gehen.
Ja, aber was soll er jetzt noch sagen? Jetzt habe ich es schon referiert, was er da, wo er sich da reingesteigert hat. Also weiß ich nicht, vielleicht ist er noch für Überraschungen gut in den nächsten 2 Wochen. Kann schon sein, wird da nichts ausschließen. Aber dann noch einmal anzuziehen und noch einmal eins draufzusetzen, wird schwer, nicht? Ich wiederhole mich, aber ich glaube schon, er hat die Chance. Ja, das ist immerhin, muss man sagen, nach all dem, was davor gefallen ist, von Ibiza bis hin zur gesamten Spesenaffäre, da ist er wirklich mittendrin statt nur dabei, dass da überhaupt noch 4-6% rund dran denken, überhaupt ihn zu wählen. Aber, und das ist schon eine zusätzliche Herausforderung, wenn die jetzt alle sagen, wir gehen zur Urnenwahl und sind dann nicht die klassischen Briefwähler, wie auch nicht bei der FPÖ im Übrigen, dann kann sich das natürlich schon so zuspitzen. Und für ihn ist es so, wenn er nicht drinnen ist, dann hat er diesen Sockel nicht, wo er der FPÖ vielleicht auch in anderen Bundesländern oder im Bund irgendwann auf die Nerven gehen kann. Dann wäre tatsächlich, glaube ich, seine Karriere jetzt dann tatsächlich beendet, wenn er es nicht schafft.
Schauen wir doch ins dritte Duell hinein. Neos gegen die Grünen. Und da war Moria natürlich ganz, ganz großes Thema.
Wir haben im Koalitionsabkommen nicht Unmenschlichkeit vereinbart.
Es ist sehr schade, dass für die Kinder in Moria es kein Unterschied ist, ob die Blauen in der Regierung sind oder die Grünen. Auch wenn sie sich hier bemühen, sie können sich einfach nicht durchsetzen.
Das ist eine Kritik, mit der die Grünen leben lernen müssen, dass Sie haben es immer gesagt, diese Platte, die Grünen immer auflegen, wir probieren aber wir können nichts machen. Diesen Vorwurf muss sich die grüne Spitzenkandidatin gefallen lassen. Kann ihr das aber nicht zu einem gewissen Teil auch egal sein, weil die sie wählen, wählen sie trotzdem?
Genau so ist es. Also ein Wahlkampf zielt ja schlicht und einfach darauf ab, meine affinen Wählergruppen einfach einzusammeln. Und diese Wählergruppen haben das mittlerweile in großen Teilen akzeptiert, dass man hier nicht mehr machen kann. Ich glaube sogar, dass Maria ein Glücksfall, nicht zynisch gemeint bitte, aber wahlkampftechnisch ein Vorteil für Birgit Hebern war, weil sie noch einmal in ihrem Wahlkampf Position beziehen konnte und nochmal Profil aufbauen konnte. Weil bis zu dem Zeitpunkt war der Verkehr, Klima, die Geschichte war auserzählt in Wirklichkeit. Und da gab es jetzt eine neue Möglichkeit, noch einmal die Position der Grünen klarzumachen, auch wenn es natürlich eine Konterkarierung zum Bund ist. Aber Birgit Hebern konnte ihre Position klarmachen. Man hat doch gesehen, dass sie in Sequenzen da wirklich auch emotional wurde bei diesem Thema. Und bei den Grünen geht es einfach nur darum, die Wähler, die sie derzeit haben, einfach nach Hause zu spielen. Das heißt, wir haben das vorher schon in der Runde gehört, man spricht von 13%, wir haben sie jetzt bei 15% ausgewiesen. Irgendwo in der Gegend 14-15% werden sie aller Voraussicht nach zu liegen kommen.
Ganz kurz noch zu einem Auftritt der Neos in diesem Duell. Also man hat das Gefühl, dass die Neos, es geht sich hier mathematisch wahrscheinlich aus, möglicherweise sich als Koalitionspartner so ein bisschen in Position zu bringen für die Wiener SPÖ.
Ja, nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ziemlich offensiv. Das ist aus meiner Sicht auch strategisch bedenklich, denn da gibt es natürlich schon einige potenzielle Neos-Wählerinnen und Wähler, die jetzt die SPÖ nicht gerade als die Zweitpräferenz sehen für sich selber. Und insofern ist das schon kritisch. Das, was der Herr Wiederkehr gut gemacht hat, ist genau dort reinzubohren, wo es der Frau Hebein wehtut. Und das sehe ich tendenziell anders als der Kollege, was jetzt die großartige Ausgangsposition bei Moria angeht, was die Grünen betrifft, da ist man schon deutlich in der Defensive und die SPÖ drückt auch drauf, wenn das auch wieder konterkariert wird vom Herrn Doskozil aus dem Burgenland, aber dennoch versucht man da natürlich bei den rot-grünen Pendlerinnen und Pendlern, also jetzt wahltechnisch zu verstehen, da einiges wieder an sich zu ziehen und das tut den Grünen schon weh. Und die wahre Messlatte, und das ist das Glück der Grünen, ist ja nicht, sind ja nicht die 11,8% des Jahres 2015, das sind ja eigentlich die 21% das letzte Mal bei der Nationalratswahl. Da sind 10 Prozentpunkte dazwischen. Wenn sie bei 15 heimkommen, bin ich beim Kollegen Hayek, dann ist man mit einem leichten blauen Auge davongekommen. Wenn es drunter geht, dann beginnt intern die Diskussion, na, war das im Bund überhaupt so gescheit? Und einen Satz noch zu Frau Hebein, weil sie sagt, wir haben die Unmenschlichkeit nicht paktiert. Doch, aus ihrer Sicht haben sie das sehr wohl. Frau Kollegin Kittner hat da absolut zu Recht darauf hingewiesen in der Analyse. Es gibt den Passus im Koalitionsabkommen, dass die ÖVP gern mit der FPÖ beim Thema Migration stimmen kann und es passiert nichts in der Koalition. Und insofern muss man sagen, haben sie das Hackerl drunter gemacht, schon bei den Koalitionsverhandlungen und eben aus eigener Sicht ganz, ganz schlecht verhandelt.
Kommen wir jetzt zum Blick in die Kristallkugel. In zwei Wochen wird gewählt. Herr Hayek.
Ich schicke zwei Dinge voraus. Ja. Wir haben, das ist immer ganz
wichtig.
Ja, nichts ist fix, wollte ich jetzt nicht
sagen. Haftung ausgeschlossen.
Aber wären wir im Burgenland und wären wir vor Corona, dann hätten wir gesagt, also das ist jetzt gelaufen. Wir haben aber jetzt Corona und wenn die Zahlen sehr stark steigen sollte, kommt natürlich die Stadtregierung sehr wohl unter Druck. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben wahrscheinlich 40% Wahlkartenwähler und Wählerinnen. Das ist sehr, sehr viel. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass diese Wähler schwanken, aber es gibt so ein paar andere Ungereimtheiten. Nämlich, wir wissen nicht, werden diese Karten ankommen? Füllen die Menschen das richtig aus? Wissen sie das auf der Außenseite? Unterschreibt auch ein jeder. Das sind ein paar Unwägbarkeiten, die wir noch nicht einschätzen können. Deswegen, wie immer, Umfragen mit Vorsicht zu genießen. Okay. Auch wenn es eine große Stichprobe ist mit 1600, mit den Kollegen von heute gemeinsam. Also, genau richtig. Also, die Sozialdemokraten weisen wir bei 42% aus. Realistischerweise muss man sagen, irgendwo zwischen 40 und 44 werden sie zu landen kommen.
Ist ein Momentum zu spüren, dass man das spürt, dass die Sozialdemokraten anziehen?
Das oder? Momentum gibt es seit dem Sommer eigentlich. Jetzt merken wir, dass es sich stabilisiert hat. Aber es hat seit dem Sommer, also hätten wir im Sommer eine Sendung gehabt und hätten gesagt, Michael Ludwig liegt bei 42%, hätten wir gesagt, na, das glauben wir eher nicht. Also da hat sich schon was getan. Die Freiheitliche Partei weisen wir mit 9% aus, aber da müssen wir auf etwas hinweisen, die haben dieselben Rohdaten wie NEOS, nämlich 6%. Wir haben der FPÖ etwas mehr gegeben als NEOS, weil wir mit einer Unterdeklaration rechnen.
Also das heißt, dass viele Leute nicht sagen, dass sie die FPÖ wählen. Das ist
jetzt unsere Annahme, ja. Weil dieses Thema hatte man früher, das war aber zwischenzeitlich weg. Wir gehen jetzt davon aus, dass es wieder da sein könnte. Heinz-Christian Strache, ich springe ans Ende, die 4% habe ich vorher erklärt, den weisen wir deshalb erstmalig unter der 5%-Marke aus, weil seine Wähler eben nicht mobilisiert sind oder schlecht mobilisiert sind. Die Grünen glauben wir solide bei 15, kann auch sein, dass es 14% sind. Die NEOS belassen wir derzeit bei 7, stellen sich aber etwas solider da als zuletzt, weil ihre Wähler bei der letzten Welle gesagt haben, sie wählen die NEOS nur zu 25% ganz sicher. Jetzt ist das auf 42% gestiegen. Zum Vergleich, die Grünen liegen da bei 49. So, und jetzt die große Gretchenfrage, die ÖVP nämlich. Es gibt nämlich Umfragen, die weisen die ÖVP deutlich niedriger aus mit 15 bis 16. Das glauben wir nicht. Das würde nämlich heißen, dass Freiheitliche und Strache deutlich höher liegen müssten und das sehen wir derzeit nicht. Also wir glauben, dass das eine sehr solide 19 ist. Kann auch 18 sein, kann auch 20 sein. So ungefähr sieht es aus.
Viele Möglichkeiten mit eingebaut. Wir freuen uns auf den
Elfen. Eigentlich trotzdem sehr stabil.
Nein, aber ich muss den Kollegen mal verteidigen. Es ist natürlich jetzt auch so, wir haben eine große Blackbox und die heißt Wahlbeteiligung. Wir wissen einfach nicht, wie das ist. Wir wissen auch die Situation dann in 10 Tagen nicht, was die infizierten Zahlen angeht. Wir wissen es, Kollege hat es angesprochen, bei den Unterdeklarierten auf FPÖ- und Strache-Seite nicht. Wir wissen nicht, wie viele da wirklich jetzt von den ehemaligen FPÖ-Wählern des Jahres 2015 einfach zu Hause bleiben. Also insofern ist das schon auch nicht ganz so einfach.
Sie haben es schon angesprochen und keine Sendung kommt momentan ohne dem Thema Corona aus. Auch in dieser Woche hat es wieder Verschärfungen gegeben.
Die konstant hohen Infektionszahlen in Österreich sorgen in den letzten Tagen weiter für internationale Aufmerksamkeit. Mehrere Länder sprechen Reisewarnungen aus oder erweitern bereits vorhandene. In Deutschland steht jetzt etwa auch Tirol auf der roten Liste. Ein Schlag für den Tourismus. Neue Maßnahmen sollen helfen, die Wintersaison noch irgendwie zu retten. Die Bundesregierung verkündet daher, Après-Ski ist abgesagt. Essen und Trinken ist nur noch im Sitzen erlaubt.
Für alle Wintersportfans gilt daher klar, Skivergnügen ja, aber ohne Après-Ski.
Wien bleibt aber weiter der Corona-Hotspot in Österreich. Daher wird auch eine zweite Teststraße auf der Donauinsel eröffnet. Und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker muss einmal mehr die Wiener Corona-Hotline verteidigen, bei der laut ihm bis zu 15.000 Menschen pro Tag anrufen.
Reden Sie mit Ihren Kollegen, wie das wäre, wenn man innerhalb von 2 Wochen verzehnfachen muss. Da wird auch jeder sagen, also Ding der Unmöglichkeit. Wir müssen das Unmögliche trotzdem schaffen und werden es auch schaffen. Aber ich sage es auch, wie es ist, es kann nicht perfekt funktionieren. Die Erwartungshaltung ist zu hoch.
Teilweise weitreichende Maßnahmen setzen die Bundesländer jedenfalls in Eigenregie. In Vorarlberg, Tirol und Salzburg wird die Sperrstunde auf 22 Uhr vorverlegt. Niederösterreich präsentiert überhaupt ein ganzes Bündel an Regeln. Und in Wien wird eine Registrierungspflicht in der Gastronomie eingeführt. Während Bundeskanzler Kurz die Aktionen der anderen Bundesländer lobt, macht ihm Wien noch zu wenig.
Ich hoffe, dass es auch zu weiteren Schritten, die notwendig sind, in der Bundeshauptstadt kommt.
Es gibt aber auch Kooperationen zwischen Wien und der Bundesregierung. Hacker und Bildungsminister Heinz Fassmann präsentieren neue und schnellere Gurgeltests an Wiener Schulen.
Und Heinz Fassmann hat einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, hier macht der Wahlkampf mal Pause. Ist nicht das, wonach sich alle Österreicherinnen und Österreicher und vor allem alle Wienerinnen und Wienerinnen sehnen, dass man jetzt mal sagt, lass mal den Wahlkampf auf die Seite und schauen wir, dass wir diese Corona-Sache...
Ja, aber das ist natürlich naiv, denn Wahlkampf gibt es natürlich. Ja? Und noch dazu in der heißen Phase. Also insofern ist aber eines richtig, dass es wirklich absurd war, dass man das bisher nicht gemacht hat. Ja? Jetzt ist diese Initiative lobenswert, gar keine Frage, sie kommt spät. Es haben beide Seiten verwirrt und waren beide Seiten nicht auf der Höhe seit dem Sommer oder schon über den Sommer, muss man sagen. Und jetzt versucht man das stückchenweise sozusagen aufzuarbeiten. Aber immerhin, ich sehe das als eine positive Geschichte, aber da haben schon sozusagen beide Seiten auch einiges liegen gelassen. Und eigentlich möchte man meinen, dass gerade in einer solchen Krise es logisch ist und klar ist, dass man zusammenarbeitet. Aber, und noch einmal, deswegen sage ich naiv, es ist Wahlkampf und jeder versucht, das Beste für sich und seine Partei irgendwie rauszuholen. Insofern ist das nicht die neue Normalität, sondern die alte Normalität in politischer Hinsicht.
Aber Herr Haig, sehen Sie da nicht eine gewisse Gefahr auch für die Regierung? Den ersten Teil hat man das Gefühl, gut durch die Krise gefahren. Jetzt seit dem Herbst hat man das Gefühl, da Maßnahmen über die Ampel möchte ich gar nicht mehr reden. Also da ist die Regierung doch ordentlich ins Schleudern gekommen.
Ja und nein, weil es zumindest die Regierungswählerschaften so nicht ganz sehen. Also wir haben für ATV, für heute, auch fürs Profil immer wieder Umfragen gemacht und gesagt, sind die Maßnahmen die aktuellen Maßnahmen, sind die sinnvoll und nachvollziehbar? Da gibt es eine 60-prozentige Zustimmung. Die Menschen beurteilen das Corona-Krisenmanagement der Regierung nicht schlecht. Also derzeit hält das noch. Also es hält zumindest die Parteiwählerschaft. Es gibt schon einen Unterschied zum früher, weil damals haben auch von der Opposition die Wähler und Wählerinnen im größeren Ausmaß zugestimmt. Das ist jetzt weggebrochen. Aber grundsätzlich hält die Stimmung für die Regierung. Aber wenn das natürlich so weitergeht und weiter holpert, dann bekommt man ein Problem. Zur Stimmung von innen und von außen möchte ich auch noch etwas sagen. Wir haben für Bundesminister Fassmann jetzt die 7. Befragungswelle unter Eltern gemacht. Und es ist in den Medien die ganze Zeit die Rede von, es ist ein schlechter Schulstart gewesen. Wir haben aber die Eltern befragt von den Schülern und Schülerinnen und da sagen 20%, es ist sehr gut gelaufen und circa 40-50%, es ist eher gut gelaufen. Aber
vielleicht dachten die Eltern, dass die Antwort Einfluss auf die Note der Kinder hat.
Das kann tatsächlich ein Thema sein, aber nicht bei der Umfrage an sich, sondern grundsätzlich, wenn man sich natürlich wo beschweren möchte. Aber es ist halt so, dass die Innensicht, auch die mediale, politische Innensicht manchmal eine andere ist wie die Außensicht. Also wie gesagt, die Regierung hat noch Rückhalt in der Bevölkerung, braucht sich keine großen Sorgen machen, aber sollte Tritt fassen.
Auch in dieser Woche, wie gewohnt, wer ist besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Die Top und Flops, wir haben Thomas Hofer und Peter Haig, wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt und jetzt, das müssen wir mal aufdröseln. Ja,
aber es ist nicht so schwer, Herr Knapp. Ja. Ich erkläre es Ihnen gleich. Deswegen beginne ich, Entschuldigung, weil es gleich anschließend an dem ist. Also Top der Woche sind tatsächlich der Herr Fassmann und der Herr Hacker für eben erwähnte Initiative, die an sich selbstverständlich sein sollte, wie ich es vorhin gesagt habe, also eigentlich kein wirklich großes Lob, aber angesichts der ansonsten halt nicht funktionierenden Zusammenarbeit auf verschiedenen Ebenen. Und da gibt es im Übrigen nicht nur Brösel, wie man so schön sagt, zwischen Wien und dem Bund, sondern es gibt auch Brösel zwischen dem Bund und Niederösterreich. Das ist besonders bemerkenswert. Vielleicht sollte man in einer der nächsten Sendungen mal darauf eingehen. Also da ist auch nicht mehr alles eitel Wonne. Nachvollzogen haben die Sperrstunde zum Beispiel eher nur die westlichen Bundesländer. Flop der Woche ist die Party-Szene, die Nachtclub-Szene, stellvertretend für viele, die glauben, es ist eh wurscht. Ja. Ich spreche konkret diese zwei Diskos da im Favoriten an, wo man sagt, Halligalli, alles egal. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich bin gern dabei und Sie wissen das ja knapp, zu sagen, wo sind da in der Politik Fehler passiert, aber wir sollten die Bevölkerung oder jedenfalls die Teile, die sich nicht dran halten und die glauben, es ist völlig sinnlos, da irgendwas zu tun oder unnötig, schon noch einmal vor den Vorhang bitten.
Oh. Herr Heik, so.
Alles gut.
Ja, alles gut.
Sendung ist gleich vorbei.
Ja, ja.
Ich springe auf die Experten- und Expertinnenseite von der Politik. Und ich habe als Flop der Woche den Herrn Drosten genommen aus Deutschland, der unbestritten natürlich ein Top-Wissenschaftler ist. Aber ich kann nicht rausgehen und in Zeiten wie diesen, das ist auch, was wir der Politik sehr, sehr oft vorgeworfen haben, sagen, wir haben es mit einer Naturkatastrophe zu tun. Die Menschen verstehen unter einer Naturkatastrophe einen Tsunami, den Ausbruch des Vesuvs oder sonstiges, eine Katastrophe ist etwas, wovor ich mich nicht mehr schützen kann, wo ich nur noch weglaufen kann. Wir haben mit der Pandemie, haben wir schon x-mal hier gesagt, eine Herausforderung, aber die ist handelbar. Und als Gegensatz dazu habe ich ihm Franz Allerberger von der AGES gegenübergestellt, der eigentlich in der meisten Art und Weise, auf eine sehr ruhige, klare Art und Weise die Sachlage, glaube ich, gut einschätzt und dementsprechend zu einer Aufklärung beiträgt.
Herr Heik, Herr Hofer, herzlichen Dank. Vielen Dank, ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Bei uns geht's weiter mit jeder Menge Politik zur Wien-Wahl. Sehen Sie jetzt gleich einen Fokus-Spezial und den Podcast zu unserer Sendung finden Sie auf unserer Homepage auf atv.at. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntagabend. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, pünktlich um 22.20 Uhr.